Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir haben die Lesung aus 1. Korinther 15 gehört. Paulus wird da richtig deutlich und er wählt eine ganz spezielle Weise, über Ostern zu sprechen oder zu schreiben. Man muss sich das so vorstellen, Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth, weil dort Ostern im Grunde in Frage gestellt wird. Nicht von den Heiden, sondern von den Menschen aus der Gemeinde. Und sie stritten es wirklich ab, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist und damit auch kein Leben nach dem Tod möglich ist. Und bei Paulus, also da läuten ihm die Alarmglocken, der sagt, Leute, liebe Korinther, an Ostern hängt wirklich alles. Denn ist Jesus von den Toten auferstanden, dann ist alles wahr und gültig, wovon wir als Christen reden. Dann lebt Jesus und wir können ihn im Gebet anrufen, wir können mit ihm kommunizieren. Dann lebt Jesus und der Tod ist bezwungen und er hat Mittel und Wege, uns beizustehen. Dann lebt Jesus und sein Weg von der Krippe bis zum Kreuz, ja, war nicht vergeblich. Dann ist alles bestätigt, was uns versprochen wurde. Alle Verheißungen sind eingetreten. Unsere Schuld ist vergeben, unser Leben geborgen in seiner Hand, unsere Zukunft in guten Händen. Denn dann lebt Jesus und er tut es, was er schon immer getan hat. Er trägt uns geduldig. Er ruft uns und er erklärt uns das Leben und wir dürfen an seinem Leben teilhaben, an seiner Mission. Wir dürfen ihm folgen und die Welt auch neu gestalten mit ihm. Das gilt alles, wenn Jesus auferstanden ist. Wir merken, es ist schon eine Menge. Es ist im Grunde alles. An Ostern hängt alles. Aber ist Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann ist unser ganzer Glaube Dummheit. Dann ist das ganze Christentum komplett sinnlos. Dann müssen wir den Juden, den Heiden Recht geben, wie in 1. Korinther 23 steht, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Den einen verärgert, die können es einfach nicht mehr hören. Könnt ihr bitte leise sein, es nervt. Die anderen finden es einfach nur doof. Die Korinther haben ihre Schwierigkeiten gehabt, an die Auferstehung zu glauben. Wie sieht es denn heute aus? Ich möchte da ein Video zeigen.
Woran glauben Sie dann?
Ich glaube, dass von einem guten Rindfleisch eine gute Suppe wird. Das glaube ich. Es ist überhaupt nichts. Es gibt keine Auferstehung. Es gibt's nicht. Na. In den Himmel komme ich aber nicht. Ich komme hinunter. In die Hölle. Weil da sind meine Freunde alle unten dann. Und da bin ich oben. 1,80 Meter. Hinter der Erde fertig aus. Das ist alles.
Ja, mit dieser Aussage und Einstellung ist der Herr aus dem Video nicht alleine. Man sieht einfach irgendwie, mit Sarkasmus und Ironie kann man sich diesem Thema Tod wenden, aber irgendwie ist da doch eine Ohnmacht. Paulus sagt hierzu deutlich, ist Christus nicht auferstanden, dann ist alles sinnlos. Interessanterweise, gell? Irgendwie die Hölle hat so viel Kommerz in unserer Gesellschaft. Er glaubt, er steigt dann unter, aber den Himmel nicht. Finde ich spannend. Wie sieht es eigentlich ja in unserer Gesellschaft aus? In einer Langzeitstudie, die 2018 startete, wurden Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24 Jahren gefragt, wie oft sie an den Sinn des Lebens nachdenken. Also von 1 nie, 7 häufig, gaben 70% haben 5, 6 und 7, also sehr häufig angekreuzt. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Menschen denken an den Sinn des Lebens. Die nächste Frage lautete, wie viel glauben an Gott, also denken über Gott nach, also nicht glauben, sondern denken an Gott nach. Und die, die befragt wurden, die 5 und 6, 7 angekreuzt haben, haben da nichts angekreuzt. Also ganze 0%. Und als ich das gelesen habe, das tat mir ein bisschen weh. Ich glaube, da ist aber auch eine Änderung, die passiert gerade, weil der Heilige Geist einen Hunger ausgießt und Jugendliche zieht. Das sehen wir letztes Jahr in Frankreich zum Beispiel, wurden 12.000 Menschen in der Osternacht getauft. 7.000 Erwachsene, über 5.000 Jugendliche. Und da passiert gerade, wir haben auch von den Erweckungen gehört, ich glaube, dass der Heilige Geist jede Generation zieht und ruft zu seiner Zeit. Wir sind damit eingeklinkt, aber das ist die Souveränität des Heiligen Geistes. Wie würde Paulus jetzt auf das Video oder die Studie reagieren? Ich denke, es wären im Grunde die gleichen Aussagen, die auch an die Korinther gerichtet wurden. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, an wen wollt ihr euch im Gebet wenden? Ist Jesus tot, dann ist das Kreuz nicht anders als eine furchtbare Niederlage, ein endgültiges Scheitern, ein Nein Gottes zu allem, was der Sohn getan hat. Ist Jesus tot, dann kann er euch nicht beistehen, dann hofft bloß nicht auf ein gutes Leben und hofft auch nicht auf ein Leben nach dem Tod. Dann vertraut nicht auf seine Worte, er kann euch das Leben nicht erklären, seine Weisungen sind durchkreuzt, seine Mission gescheitert. Ist Jesus tot, dann hat der Tod das letzte Wort. Dann ist alles, ich finde, es ist eine traurige Wahrheit, wenn das so wäre, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Aber Paulus sagt, stopp, es ist nicht so. Ohne Auferstehung kein Christentum. Auch wenn mancher vielleicht jetzt wie in diesem Video denkt, na, Mai, glaubst du das wirklich? Meint das Leben, das ist doch so kurz, wir leben das Maximum für uns rausholen und dann der Letzte macht das Licht aus und dann legen wir 1,80 Meter tief unter der Erde und dann ist vorbei, aus die Maus. Auch wenn sich vielleicht manche Skeptiker so und Spötter darin finden, aber die Welt hätte ihre größte Hoffnung verloren, dass da einer ist, der es wieder hinkriegt. Einer, der den Tod gewachsen ist. Ohne Ostern wäre diese Welt so Mutterseelen allein bedroht auf dieser Welt. Und Paulus hebt eben diese Spannung auf und sagt, nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er proklamiert diese Osterbotschaft. Er verteidigt sie nicht, er bekennt, verkündet und bezeugt und ruft es aus. Und er hat einfach auch gute Gründe, sich für die Auferstehung stark zu machen. Er sagt, es ist kein Hokuspokus, das ist nicht irgendwie für dumme Menschen, es ist kein Märchen. Nein, der Theologe Paulus macht klar, es gibt rationale Gründe für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Keiner muss irgendwie seinen Verstand abgeben, es ist sinnvoll, plausibel und logisch, daran zu glauben. Gründe für die Auferstehung. Da war zum Beispiel dieses leere Grab. Und da gab es keinen, der gesagt hat, schaut mal, hier ist der tote Jesus. Jesus war nicht da, die Leintücher waren da, aber Jesus war nicht da. Und das Grab war gut bewacht. Dann waren zum Beispiel die Freunde von Jesus, die so verzweifelt waren. Die sind nach Hause gegangen, der andere geht wieder fischen, der andere, die Emmaus-Jünger gehen heim. Und sie waren so fertig, in diesem Zustand hätten sie keine Geschichte erfinden können. Und warum sollten sie es? Dann waren diese ganzen Jünger und diese Menschen, die Jesus in Jerusalem erschienen ist, die Jesus gesehen haben, die auch berichten, Jesus hat mit uns sogar gegessen. Es war kein Gespenst, das Essen ist nicht durchgefallen. Er ist also leibhaftig auferstanden. Dann haben wir diese vielen Christengemeinden, die so aus dem Boden sprießen und sagen, komme, was wolle. Auch die Römer, wenn die uns jagen, ich stehe und sterbe für meinen Jesus. Und sie werden, die Christen, die werden verfolgt. Sie werden in Arenen gepackt, von Löwen zerrissen. 11 der Jünger sterben an einem Märtyrertod. Wer macht es für ein Märchen, für eine Lüge? Ich finde es auch spannend, wer macht es? Zum Beispiel die nächste Zeichnung, die wurde erst 1857 gefunden in einem Haus in so einem Kaiserreich. Und da wurden Knechte ausgebildet und zu ihrem Dienst. Und da steht Alexamenos sebete theon, also Alexamenos betet seinen Gott an. Und wir sehen einen Esel, ja, auf dem Kreuz. Da ist ein Jugendlicher, der ausgebildet wird, ja, unter dem Römischen Reich, und der betet seinen gekreuzigten Gott an. Die anderen sehen es, verspotten ihn, aber es ist ihm egal. Und sie zeichnen das, sieht man auch heute immer noch, ne? Man zeichnet manchmal Zeugsel an die Wand, und das wurde da. Und ich sehe, für mich ist das auch ein Hinweis, dass die Auferstehungskraft wirkt, sie ist stark, sie ist real. Wer würde denn als Jugendlicher in so einer römischen Herrschaft einfach sich so verspotten lassen für eine Lüge, wenn es nicht dahinter Kraft hätte? Das sind, wie gesagt, keine Beweise, aber gute Hinweise, dass es nicht blanker Unsinn ist, an einen zu glauben, der tot war und lebendig ist. Ich fasse zusammen. Die Botschaft breitet sich im Land der Augen zur Zeit der Augenzeugen aus und die Zeugen waren bereit, für ihren Glauben zu sterben. Und heute, 2025, haben wir ja noch viel mehr Gründe, an die Auferstehung zu glauben. Denn die Berichte sind historisch und zuverlässig. Jeder ernstzunehmende Historiker wird es bestätigen, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Die Berichte sind zuverlässig. Wir haben 1000-mal mehr Quellen über das Neue Testament, die über die Auferstehung berichten, als von alten, antiken, historischen Geschichtsschreiber, Tacitus und die Geschichten von Herodot und so weiter. Wir haben davon einzelne Papyri, vielleicht 8 jeweils, aber die Geschichte aus dem Neuen Testament, diese Papyri, die sind ja in den unterschiedlichen Bibliotheken, ja, zu finden, und diese Übereinstimmung, man muss sich das mal vorstellen, wir wissen mehr über die Auferstehung Jesu Bescheid als fast alles, was wir in der antiken Geschichtsschreibung überhaupt wissen. Es soll hier erstmal genügen, und Paulus ist klar, Jesus ist nicht tot, er lebt, er ist auferstanden und daran hängt alles. Was hängt denn da? Paulus spricht im Grunde euer persönliches Schicksal. Paulus fängt mit uns einzelnen Menschen an und er zeigt uns unseren Platz in der Ostergeschichte. Er benutzt 2 große Bilder. 1. Korinther 5:20-22. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Das Bild vom Erstling. Jesus ist der Erstling. Der Erste, der den Tod auferweckt hat. Nun, dieses Wort Erstling, damals in Israel, die konnten damit etwas anfangen. In Israel gab es einen Moment, auf den alle warteten. Wann kommen auf dem Feld, im Garten die ersten Früchte vorbei? Getreide, Weintraube, Oliven. Und es war eine heilige Pflicht, diese Erstlingsgabe Gott zum Dank zu opfern. Was war mehr als das? An der guten Ernte hing alles. Ja, das Überleben, das Gedeihen, ob es eine gute oder schlimmes Jahr wird, alles hing an dieser Ernte. Wenn nun die ersten Früchte zu sehen waren, war es wie ein großes Versprechen. Es wird eine Ernte geben und es wird genug geben, dass alle satt werden. Die Erstlinge sind ein Versprechen auf mehr, auf genug, auf alles. Wir brauchen keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Jesus ist der Erstling, sagt Paulus. Das ist der Anfang und der Anfang ist ein Versprechen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und ihr, die ihr glaubt und in die Gemeinschaft mit Jesus hineingetauft seid, ihr werdet ebenso auferstehen, ihr werdet leben. Dann benutzt er das andere Bild, er sagt Adam und Christus. Da nimmt uns Paulus ganz in die Anfänge der Geschichte, also in 1. Buch Mose, zu den Anfängen, zu Adam und Eva und zu ihrem krassen Misstrauensbruch und diese folgeschwere Tat. Und sie mussten fort aus der Nähe. Wir kennen die Geschichte. Und ihr Schicksal wurde das Schicksal von aller Adams Söhne und Adams Töchter. Fern von Gott, erst sie, dann wir. Dem Tode geweiht, ohne Hoffnung, erst sie, dann wir. Und Generationen für Generationen wiederholte sich diese Geschichte. Alle haben Angst, zu kurz zu kommen. Wir werden nicht gesehen, wir werden nicht geliebt. Wir verletzen andere, wir werden verletzt und so weiter. Bis Jesus kommt als Auferstandener und er sagt, jetzt ist genug, ich bin genug. Es gibt Versöhnung, Heilung, Wiederherstellung. Und nun beginnt eine neue Geschichte, wie die Adamskinder alle Anteil haben an der Adamsgeschichte und an dem Adamstod, können wir mit Christus an dieser Christus-Auferstehung Anteil haben. Haben wir es irgendwie verdient? Sind wir besser? Nee, gar nicht. Wir dürfen es annehmen. Es ist ein Gnadengeschenk. Und Paulus spricht nach der Ordnung Gottes. Ja, wir sehen da eine Ordnung. Durch Adam ist alles und Eva alles gekommen, das Schlechte. Und durch Christus geht auch, ist wie so ein, kennt ihr die Domino Days? Ich habe das damals geliebt, es wurde alles aufgebaut. Und dann kommt der Tag, bam, ein Stein und alles brrrr, geht so. Und dieses Bild hilft mir zu verstehen, auch die Osterkerze, ja. Der Christus ist auferstanden, die Osterkerze ist an, alles ist dunkel. Und dann Kerze für Kerze wird entzündet. Das ist die Ordnung, die Paulus hier spricht. Er hat einen Plan, er hat eine Ordnung in dem Ganzen und wir sind da mittendrin. Wir werden alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Nur man kann alles über Jesus wissen, aber diesen Lebendigen nicht begegnen und immer noch innerlich tot sein. Aber alles wird anders, wenn man diesen Auferstandenen wirklich begegnet. So wie der Seher Johannes im Offenbarung 1, 17 und 18 steht es, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Da haben wir es wieder, der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Johannes hat eine Vision in seiner Verfolgung und er sieht nicht den gekreuzigten Nazarener, den gemarterten, sondern diesen herrlichen, erhöhten Christus, seine Augen wie Feuer und er fällt zu Boden und er nimmt die rechte Hand Jesus und sagt, ey, ich bin der Gleiche. Ich war tot. So einfach, ich war tot. Und Johannes und wir können da vielleicht jetzt nicht mitreden, du warst tot. Wir haben vielleicht, manche haben Angst vielleicht vom Tod, wir haben Angst zum Sterben, wir haben vielleicht Angst vor Krankheiten und so weiter. Und das ist tatsächlich das, was der Teufel bringt. Er bringt Angst, Leere, Verletzungen. Aber Jesus sagt, es schockt mich nicht. Ich war tot. Ich bin hinabgestiegen des Reich des Todes. Und ich frage mich, Jesus, was hast du da getan? In 1. Petrus 3, 18 bis 19 steht, sein Körper wurde am Kreuz getötet. Der Geist Gottes aber erweckte ihn zum neuen Leben. Er ist zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu bringen. Er geht ins Totenreich und sagt, es ist vollbracht, ich habe gewonnen. Und dann nimmt er den Schlüssel, Jesus in den Tod und geht in den Tod und nimmt die Schlüssel weg. Wenn einem die Schlüssel weggenommen werden und ihr plötzlich nicht weg könnt. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr sucht den Schlüssel, ihr wollt los, aber ihr findet den nicht. Hey, da kommen Dinge hoch, die nichts mit den Früchten des Geistes zu tun haben. Also so war es bei mir letztens tatsächlich. Wir suchen unser Schlüssel, wir haben nur einen Schlüssel, einen Ersatzschlüssel und der ist weg. Und unser Auto steht seit 2 Wochen. Wir können es nicht hin und her bewegen. Und wir suchen und immer wieder kommt so hoch und es nervt einfach nur. Und ich glaube, bei Satan ist das auch so. Es nervt ihn, es geht nicht vor und so. Und er treibt immer noch sein Unwesen, aber er weiß, die Tage sind gezählt und er hat verloren. Denn Jesus war da und er kennt den Weg aus dem Grab. Die Verstrickungen, die langen dunklen Gänge, die Kammern. Er ist der Einzige, der die Gräber von innen zersprengen kann, der die Fesseln zersprengen kann, die Bindungen, die Verstrickungen durchtrennen kann. Und der Auferstandene sagt heute zu dir, in welchem Grab du heute drin hängst, ich habe den Schlüssel. Ich war tot und ich kenne den Weg hinaus. Ich helfe dir da raus, denn ich lebe. Und du sollst auch mit mir leben. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und ich möchte dir das persönlich zusprechen. Egal, vor was du gerade Angst hast oder an welchem Grab du gerade trauerst, vielleicht ist wirklich jemand gerade gestorben. Oder vielleicht ist ein Traum oder eine Beziehung gestorben und das fühlt sich wirklich wie so tot an. Oder du hast das Gefühl, es ist wie in der Geschichte von Adam und Eva, da ist immer wie so eine Schlange, die kommt, ich träume davon, sie will mir irgendwas anbiedern, anverkaufen, aber es lässt mich so leer stehen. Vielleicht ist es dahinter eine Sorge, wie wird es weitergehen? Werde ich immer einsam bleiben? Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Die ersten Jünger haben das erlebt. Fürchtet euch nicht, ich lebe in euch mit der gleichen Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Wenn denen zum Beispiel ein römischer Soldat sagen würde, jetzt hört mal auf, Jesus zu bezeugen, sonst töten wir euch. Ich glaube, die haben eine andere Perspektive gehabt. Vielleicht würden sie sagen, ja, pff, dann tötet uns halt. Wir haben gesehen, dass unser Meister auferstanden ist. Und wir werden mit ihm auch auferstehen. Wir werden alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Und ich finde es einfach, dieser Vers, wir werden alle lebendig gemacht, Vers 22, das heißt, dass wir vorher nicht lebendig waren. Die Bibel beschreibt es, wenn wir den Vater nicht kennen, nicht in seinen Armen sind, dann sind wir nicht lebendig, dann leben wir noch für uns. Wir waren tot, ja, weil die Sünde uns getrennt hat von dem Vater. Und jetzt geht es zum Vater zu gehen. Er ist der Weg zum Vater. Jetzt heißt es nicht überleben, aus eigener Kraft durchhalten, sondern sich vom Vater tragen lassen. Das ist ein Riesenunterschied. An diesem Ort kann uns nichts mehr trennen von seiner Liebe. Und auch nicht unser, vielleicht schwindender Glaube nicht. Unsere Zweifel, unsere Müdigkeit, unser drohendes Sterben nicht, auch der Tod nicht. Zuletzt bleiben wir geborgen und gehalten, weil ein Vater trägt und nicht loslässt. Und Paulus hat in dem Ganzen noch eine Bitte. Er sagt, es geht hier nicht nur um euer persönliches Heil, ja, euer Platz im Himmel, sondern es, dass es mir gut geht und ich einen Platz habe. Denn wann ist Jesus gestorben? Es war nicht Yom Kippur, der Tag der Versöhnung, sondern er ist an den Passatagen gestorben. Er ist das Passalam. Es ist ein Unterschied. Hier geht es um wirklich viel Größeres. Hier geht es um einen Auszug aus der Knechtschaft von Generationen, von Familien, von Völkern. Hier geht es um neues Land einzunehmen, um Einfluss einzunehmen. Hier geht es um alte Muster zu überlegen und zu sagen, ich nehme neues Land ein. Es geht nicht nur um mein persönliches Heil im Himmel, sondern es geht darum, dass du mich als Werkzeug gebrauchst und mich in diese Ordnung mit hineinnimmst, dass alles fällt, dass du mich gebrauchst in deinem Reich, während der andere nach und nach seiner Ordnung unter die Füße gestellt wird. Darum geht es. Und er gebraucht dich und mich als lebendige Werkzeuge, um Bindungen zu durchbrechen, wo du sagst, boah, da gibt's irgendwas, ich will es bekennen. Ich will, dass ich Einfluss habe und mit sein Blut ist geflossen, sein Blut reicht aus und ich stelle das unter die Ordnung Gottes und das und das und das. Und überall, wo Satan immer wieder kommt und sagt, du wirst auffallen, nee, ich werde leben, ich werde angezündet wie eine Osterkerze und ich habe einen Platz in seinem Reich. Sein Blut ist vergossen und sein Blut hat Kraft. Und so möchte Gott uns wieder ja ermutigen oder Paulus auch größer zu denken und zu sagen, hey, die Tage sind gezählt. Wir dürfen uns jetzt als lebendige Werkzeuge gebrauchen lassen. Wir dürfen Zeuge sein von der Auferstehung. Und Jesus sucht Menschen, die sich, wo er seine Macht anvertrauen kann. Er sucht diese Menschen. Vielleicht denkst du, boah, ich weiß nicht jetzt, was du meinst mit Zeuge sein. Zeuge, wer ist Zeuge? Zeuge ist der, der etwas erlebt hat. Ja? Er ist kein Verkäufer, kann nicht irgendwas manipulieren durch Techniken oder so, sondern er ist Zeuge. Du hast etwas erlebt und dein Zeuge berichtet das, was er erlebt hat, nicht mehr und nicht weniger. Und so sind wir eingeladen, Gastfreundschaft, wie Jesus es tat, zum Beispiel die Tür aufzumachen, jemanden durch ermutigen oder wie auch immer. Das heißt, alles dahinter ist Zeuge sein. Es hat unterschiedliche Gesichter. Und wir dürfen herausfinden, wo Gott bereits am Werk ist und mit einsteigen. Ich glaube, in der Nacht bereitet Gott schon Dinge vor, so Begegnungen, wo er sagt, ja, das ist meine Ordnung Gottes, ich gebrauche dich dahin und gleich kannst du etwas entzünden. Und dann bereitet er diese Begegnung vor und wir gehen da rein und lassen uns gebrauchen und merken, da passiert was. Gott wirkt, während die andere Seite, da geht es nur noch bergab, nach und nach, alle Krankheit, aller Tod, aller Terror, das wird nach und nach unter die Ordnung Gottes, ja, gelegt unter die Füße. Und dann kommt der Tag, wo abgerechnet wird, mit dem härtesten Diktator, mit dem Tod selbst. Dann ist vorbei. Dann werden wir leben. Ohne Schmerzen, ohne Krieg, ohne Terror. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.